Das Thema meiner Predigt heute lautet eine lebendige Hoffnung oder auch was treibt mich an, was hält mich eigentlich, auch in diesen Notzeiten, auch in Krisenphasen, eine lebendige Hoffnung und wie kriegen wir die auch von Christus. Und ich möchte ganz gerne am Anfang dieser Predigt nochmal beten. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt Gnade hast, mit den Menschen hier, dass wir deine Liebe neu erkennen können, dass wir erkennen können, wie groß deine Liebe zu uns ist und dass diese Liebe unser Herz verändert und diese Liebe dich uns immer mehr zu dir hinzieht. Herr, ich möchte dich bitten, dass ich dir jetzt nicht im Weg stehe, in dem, was du sagen willst, dass du auch diese Predigt gebrauchen kannst und dass du deinen Segen schenkst und deine Gegenwart und dass du heute wieder Menschen begegnest. Amen. Es gab vor einigen Jahren, im Jahr 1959, das ist sehr lange her, gab es einen Fernsehfilm. Das war der erste große Straßenfeger des deutschen Fernsehens. Im Jahr 1959, der Film hieß Soweit die Füße tragen. Und im Jahr 2001 gab es dann eine Neuauflegung, so ein großes Kino-Filmdrama. Und das war so ein Straßenfeger schon in den 60er Jahren. Ein Straßenfeger, so wie Star Wars auch den Begriff Blockbuster geprägt hat, so Blockbuster, so Star Wars kam in die Kinos und die Leute wollten unbedingt diesen Kinofilm sehen, sodass sie halt sozusagen dass die Schlangen sich um die Blocks sozusagen rumgelegt haben. Und so war das auch mit diesem Film, so ein Straßenfeger. So, wenn der Film im Fernsehen lief, so dann waren die Leute nicht auf den Straßen, sondern saßen drin und haben sich den Film angeschaut. So. Und die Frage ist, warum faszinierte die Geschichte die Menschen so derartig? So, was war so faszinierend? Warum trieb dieser Film die Leute vor die Fernseher? Weil in der Geschichte ein Mensch gezeigt wird, der Unmenschliche schafft. Der Strapazen auf sich nimmt und einen Überlebenswillen zeigt, wie sich viele von uns den nur wünschen würden. So, dieser Mensch beweist eine Zielstrebigkeit und Entschlossenheit, die viele von uns auch gerne hätten. So, worum geht es da eigentlich? Es geht da um einen Kriegsgefangenen, der nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1949 aus einem ostsibirischen Gefangenenlager flieht und eine abenteuerliche Flucht zurück nach Deutschland antritt. So sein Gefangenenlager liegt am Kap Deschnjow und das ist so der äußerste Osten Russlands. Also liegt direkt an Alaska und es ist eine unheimliche Distanz bis nach Deutschland. Also und er wird dazu von einer Hoffnung angetrieben. Also ich meine, wenn er ist in diesem Kriegsgefangenenlager und denkt echt, wie komme ich da weg? Und hat eigentlich die Hoffnung schon fast aufgegeben, seine Familie, seine Frau und seine Kinder wiederzusehen. Aber das treibt ihn an. So, er weiß, ich muss zurück nach Deutschland und ich muss diese Strapazen auf mich nehmen. Ich muss durch den Ostsibirischen, durch den Winter durch. Ich muss diese ganzen Dinge auf mich nehmen, weil ich von einer Hoffnung angetrieben werde. Und zwar meine Frau und meine Kinder wiederzusehen. Und Clemens Forell, so heißt der Akteur der Geschichte, der wird angetrieben von dieser Hoffnung. So, diese Hoffnung hält ihn am Leben und die führt ihn viel, viel weiter, als irgendein Mensch ihm zugetraut hätte. Und das ist auch bei uns so. Hoffnung hält uns am Leben. Nur wenn wir hoffen, können wir düstere, zermürbende Phasen überstehen. Nur in der Hoffnung auf die sonnigen Höhen in unserem Leben können wir auch die tiefen, düsteren Täler unseres Lebens überstehen. Ohne die Hoffnung auf bessere Zeiten scheint es uns überhaupt nicht lohnend, auch die schlechten Zeiten im Leben zu überstehen und auszuhalten. Und der Text, über den ich heute predige, der spricht über diese lebendige Hoffnung. Und darüber möchte ich heute auch sprechen, über die lebendige Hoffnung. Und meine Predigt habe ich folgendermaßen aufgebaut. So, als erstes möchte ich die Frage stellen, warum brauchen wir eigentlich eine lebendige Hoffnung? Wozu? Dann, wozu? Der zweite Punkt, was bewirkt diese lebendige Hoffnung in unserem Leben? Und als drittes dann, wie können wir immer mehr aus dieser lebendigen Hoffnung zehren? Wie können wir sie immer mehr aktivieren? Also erster Punkt, warum brauchen wir überhaupt Hoffnung? Warum brauchen wir überhaupt Hoffnung? Ich habe ja eben schon ein bisschen darüber gesprochen. Hoffnung benötigen wir vor allem dann, wenn unsere momentane Lebenslage gerade überhaupt nicht gut ist. So, wie konnte der deutsche Kriegsgefangene Clemens Forell so diese Strapazen auf sich nehmen? Doch wohl nur, indem er von einer starken Hoffnung angetrieben wurde, seine Frau und seine Kinder wiederzusehen. Und auch die ersten Adressaten dieses Textes, der hier eben vorgelesen wurde, vor 2000 Jahren, die befanden sich auch in schwierigen Lebenslagen. So, die brauchten auch Hoffnung, die hatten Hoffnung bitter nötig, um diese Probleme durchzustehen. So, schauen wir mal in den Text. In Vers 6 war zum Beispiel die Rede von Traurigkeit, von mancherlei Anfechtungen. In Kapitel 3, Vers 9 steht zum Beispiel, vergeltet nicht Böses mit Bösem. So, wann muss man Böses mit Bösem vergelten? Doch wohl nur dann, wenn einem Böses angetan wird. In Vers 13 steht dann, Kapitel 3, Vers 13, wer will euch Schaden zufügen? Also es gab da Menschen, die wollten den Christen Schaden zufügen. Und die haben sich so richtig überlegt, okay, was können wir tun, um den Christen mal richtig ans auszuwischen, um die richtig zu ärgern? In Vers 14 sagt Petrus dann zu der Gemeinde, spricht dann über ein Leiden um der Gerechtigkeit willen. Also nur weil diese Leute Christen waren, nur deswegen hatten sie zu leiden. Nur weil die an Christus glaubten, hatten die darunter zu leiden. Haben die anderen Leute sich gedacht, so, okay, dann machen wir die mal fertig. Und wir sehen, das Leben der Adressaten, das war überhaupt nicht rosig und unbeschwert, sondern die hatten ganz schön hart am Leben zu knabbern. Und ich meine, wir erleben auch alle Leid in unserem Leben. So, wir erleben Ungerechtigkeiten und haben an manchen Dingen haben wir ganz schön zu knabbern. So, meine Freundin zum Beispiel, gestern hatte sie so richtig Rückenschmerzen, hat dann gesagt, so, am liebsten würde ich meinen Rücken einfach wegschmeißen. Der geht mir zurzeit so auf die Nerven. Oder ein Freund von mir, der hatte solche starken Rückenschmerzen, dass der nachts nicht schlafen konnte. Also der war tagsüber mal total K.O. und konnte aber nicht schlafen, weil ihm die Schmerzen einfach so den Schlaf geraubt haben. Oder manche von uns erleben auch, dass andere Leute sich über uns lustig machen. Mobbing zum Beispiel. Nur weil ich irgendwie eine andere Ansicht habe als der Mainstream, nur deswegen werde ich fertig gemacht. So, oder irgendwie, wenn ich manchen Leuten erzähle, dass ich Christ bin, so dann kriege ich eins auf den Deckel. So, nur weil ich andere Ansichten habe. So, und das ist auch gewisses Leid in meinem Leben. Oder Stress. Manche von uns, die haben so viel Stress im Beruf, die haben viel zu viel zu tun, werden dafür auch noch schlecht bezahlt, fühlen sich völlig ausgebeutet und die Lebensfreude, die geht dabei völlig verloren. Ich meine, das Leben könnte so schön sein, aber ich bin so gestresst von meinem Beruf, dass ich das Leben überhaupt gar nicht mehr genießen kann. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dem Leid in unserem Leben eigentlich um? Mit solchen Sachen zum Beispiel. Wie gehen wir damit um? Es gibt einen jüdischen Psychiater, Viktor Frankl, der lebte zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und er wurde ins Ghetto Theresienstadt und in andere KZs, wie zum Beispiel auch Auschwitz, geschickt und da eingesperrt. Und der beobachtete andere KZ-Häftlinge und schaute und analysierte deren Verhalten. Und dabei entdeckte er vor allem vier grundlegende Verhaltensweisen, mit Leid umzugehen. So, manche Häftlinge, das war die erste Gruppe, die reagierten äußerst brutal. Die gingen genauso brutal und unbarmherzig um mit ihren KZ-Mithäftlingen, wie die Nazis mit ihnen umgingen. Die zweite Gruppe, die anderen Häftlinge, die verloren einfach schlichtweg ihre Hoffnung. Sie gaben sich einfach komplett auf, sie zogen sich nicht mehr an, sie blieben morgens einfach im Bett liegen und sie dachten sich, hey, wozu lohnt es sich eigentlich noch zu leben? Ich habe keine Hoffnung, ich muss gar nicht mehr aufstehen, ich muss nichts mehr essen. Die gingen schnell dahin. So, die dritte Gruppe, die versuchten zu überleben, indem sie sagten, wenn ich hier aus diesem KZ, aus dieser ungemütlichen Situation wieder rauskomme, dann kriege ich meine Hoffnung wieder. Dann kriege ich meine Lebensfreude wieder. Wenn mein Leben genauso wird, wie es vor meinem KZ-Aufenthalt war, dann macht mein Leben wieder einen Sinn. Sie haben sich gesagt, wenn ich meine Gesundheit wiederkriege, wenn ich meine Familie wiederbekomme, wenn ich wieder gesellschaftliches Ansehen habe, so wenn das alles wiederkommt, dann macht mein Leben wieder einen Sinn und das ist meine Hoffnung im Leben. Wenn ich überlebe, dann bekomme ich meine Hoffnung wieder zurück. So, aber das Resultat war, was Viktor Frankl auch feststellte, war, dass Leute, die so eine Hoffnung hatten, dass einige von denen nach ihrem KZ-Aufenthalt Selbstmord begingen, weil sie sagten, so nichts, was ich wiederbekomme im Leben, nichts kann dieses unsagbar schwere Leid wieder aufwiegen, was ich hier erlebt habe. Und dann gab es noch eine vierte Gruppe. Die Viktor Frankl, und das war eine relativ kleine Gruppe, die Viktor Frankl entdeckte. Und das waren eine, die entwickelten eine derartige innere Stärke, dass sie das ganze Leid ertragen konnten. So nur diese wenigen waren in der Lage, freundlich zu bleiben, und sie behielten eine Art innere Freiheit. So, warum? Viktor Frankl stellte fest, ein Zitat von ihm, das Leben im KZ offenbart, worauf das Leben des Menschen wirklich gegründet ist. Das unsagbare Leid im KZ zu überleben, macht deutlich, worauf die Hoffnungen der Menschen wirklich beruhen. Das, was ihr Leben wirklich anhält. Und er stellte fest, das Leben weiterzuleben hat nur dann einen Sinn, wenn wir etwas haben, das durch Leid und Tod nicht zerstört werden kann. Und das hatte diese dritte Gruppe. Die hatten etwas, was ihnen Hoffnung gab, über den Tod hinaus, über dieses Leid hinaus. Etwas, das wirklich aufwiegen konnte. Und dann stellt Frenkel die Frage, weißt du, was dich als Mensch wirklich ausmacht? Es ist das, wofür du wirklich lebst. Das, was du dir am meisten erhoffst. Was ist das, worauf dein Leben beruht? Und wie ist das bei uns? Worauf legen wir eigentlich unsere Hoffnung? So legen wir unsere Hoffnung vielleicht auf unseren Partner, auf unsere Partnerschaft und sagen, mein Partner ist derjenige, der mir wirklich Sinn im Leben gibt. So, mein Partner ist der, von dem ich mein Glück abhängig mache. Oder lege ich meine Hoffnung vielleicht auf ein ruhiges Leben und sage mir, wenn ich schlichtweg meine Ruhe habe, wenn ich schlichtweg ein ruhiges, zufriedenes Leben führe, das gibt mir Hoffnung. Oder lege ich meine Hoffnung auf Gott und darauf, dass er mir für mich eine gute Zukunft bereithält. So, wir brauchen eine lebendige Hoffnung, eine Hoffnung, die nicht zerstörbar ist. Wir brauchen eine Hoffnung, die selbst durch Leid und Tod nicht zerstört werden kann. So, wenn wir das haben, wenn wir diese Hoffnung haben, dann wird es auch unser Hier und Jetzt komplett beeinflussen. Denn deine Zukunftsaussichten, das, was du dir von der Zukunft erwartest, das beeinflusst doch immer deine Gegenwart, das Leben im Hier und Jetzt. So, stellt euch mal vor, zwei Männer, die müssen denselben Job machen, die müssen beide 70 Stunden die Woche arbeiten. Und dem einen sagst du, du wirst nach einem Jahr, wenn du ein Jahr lang in der Woche 70 Stunden arbeitest, bekommst du 30.000 Euro dafür. Und dem zweiten Mann sagst du, wenn du denselben Job machst und ein Jahr lang jede Woche 70 Stunden arbeitest, kriegst du 30 Millionen Euro dafür. 30 Millionen. So, dem einen versprichst du 30.000 und dem anderen 30 Millionen. Und der Unterschied wird sein, dass sie mit einer ganz anderen Einstellung an ihre Arbeit gehen. Dass der eine sich sagen wird, 30.000 für 70 Stunden in der Woche? Ich werde ausgebeutet. Ich kann das nicht länger ertragen. Und der zweite wird sich sagen, ein Kinderspiel. Ein Jahr lang 70 Stunden arbeiten für 30 Millionen. Das mache ich doch mit links. Und er wird viel disziplinierter und viel fröhlicher an die Arbeit rangehen. Und so ist es auch mit unserer Hoffnung. Das, was wir uns von der Zukunft erhoffen, das, was vor unseren Augen steht, das beeinflusst auch unser Hier und Jetzt. Also, erster Punkt. Warum brauchen wir eine lebendige Hoffnung? Haben wir gemerkt. Die Frage ist jetzt, was bewirkt diese lebendige Hoffnung in unserem Leben? Etwas haben wir eben schon gesehen, es beeinflusst unser Hier und Jetzt. Aber lass uns mal in den Text hineinschauen, was den Adressaten des Briefes eigentlich Hoffnung gab. So, in Vers 3 lesen wir da, von der Auferstehung Jesu von den Toten. Jesus ist von den Toten auferstanden, das gibt ihnen schon Hoffnung. Dann in Vers 4 lesen wir von einem unvergänglichen Erbe, das im Himmel für die Christen aufbewahrt wird. Ein unvergängliches Erbe, so das ewige Leben. Das ist eine wirklich starke Hoffnung. In Vers 5 lesen wir dann, durch Gottes Kraft bleiben wir bewahrt, damit wir das ewige Leben auch wirklich erreichen. Also Gott bewahrt uns und Gott hält uns, dass wir das ewige Leben wirklich erreichen werden. Und bereits im Hier und Jetzt haben wir eine tiefe Freude, stehen in Vers 6. Und in Vers 8 steht da, ihr freut euch, und in der NGÜ war das sehr gut beschrieben, ihr freut euch schon jetzt. Und das, sie freuten sich schon jetzt, diese Christen, obwohl sie sich, wie ich eben gesagt habe im ersten Punkt, in einer unheimlich schlechten Situation befunden haben. Also die haben sich in einer richtigen Krise befunden, in richtigen Problemen. Ich hatte ja eben beschrieben, andere Leute haben sich über sie lustig gemacht, die hatten da richtig drunter zu leiden, und trotzdem haben sie schon jetzt diese Freude. Und das ist interessant, denn die Hoffnung, von der hier die Rede ist, die funktioniert offensichtlich trotz des Leids, das sie erleben mussten. So, obwohl das Leid im eigenen Leben gerade riesengroß war, hatten die gleichzeitig eine Freude. So, das Leid war da, was sie eigentlich total runterziehen musste, und auf der anderen Seite hatten die eine tiefe, beständige Freude. So, obwohl die Menschen, die hier im Text angesprochen werden, gerade durch ein tiefes, dunkles Tal gehen, erleben sie Freude dabei. So, die Adressaten sind fröhlich, obwohl alles um sie herum versucht, sie herunterzuziehen und sie fertig zu machen. Sie haben trotzdem eine tiefe Freude, die durch das Leid in ihrem Leben nicht zerstört wird. Warum? Wie kann es sein, dass man in einem dunklen Tal tiefe Freude erlebt. Wie kann man inmitten des Leids Freude erleben? Ich meine, es macht wirklich einen Unterschied, ob ich sage, wenn ich aus diesem dunklen Tal wieder herauskomme, dann werde ich wieder fröhlich sein. Oder ob ich sage, es ist zwar alles gerade völlig, völlig mies in meinem Leben und trotzdem habe ich eine tiefe Freude. So inmitten des dunklen Tals behalte ich meine Freude. Wie kann die Freude mit dem Leid koexistieren? Wie kann ich mich freuen, obwohl mir andere Menschen das Leben zur Hölle machen? So, wie ist es möglich, fröhlich zu bleiben, obwohl meine Lebenslage mich fertig zu machen droht? In Psalm 23, dem wahrscheinlich bekanntesten Text der Bibel, oder einem der bekanntesten Texte der Bibel, heißt es: Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wer ist im finsteren Tal bei mir? Jesus Christus. Von dem ist hier die Rede. Jesus Christus ist im finsteren Tal bei mir. Selbst wenn ich mich gerade ganz tief im finsteren Tal befinde, wenn Jesus bei mir ist und wenn Jesus meine Freude ist, so dann geht meine Freude nicht verloren. Wenn Jesus wirklich das ist, worauf ich am meisten hoffe, das, was meinem Leben wirklich einen Sinn gibt, dann geht die Freude nicht verloren, selbst im finsteren Tal. Und wenn dieser Jesus bei mir ist, im finsteren Tal meines Lebens, dann brauche ich nicht auf etwas zu warten, was irgendwie am Ende dieses finsteren Tals auf mich wartet. Dann habe ich meine Freude bei mir. Derjenige, der meine Freude ausmacht, der kommt ja überall mit hin. Und der ist selbst mit mir im finsteren Tal. Wenn Jesus überall mit hinkommt, dann brauche ich auch keine Angst mehr davor zu haben, dass meine Lebensfreude abhanden kommen kann. So, wenn ich auf ihn hoffe, dann erfüllt sich meine Hoffnung zu jeder Zeit. Wenn Jesus Christus meine Hoffnung auf Freude und auf ein erfülltes Leben ist, dann ist das Glück wirklich sicher. So, wenn ich auf Jesus hoffe, dass er mein Leben ausfüllt, dann ist mein Glück wirklich gewiss und bleibt sogar bestehen im tiefen Leid. Und jeder Mensch hat etwas, von dem er sein Glück abhängig macht. Etwas, auf dem seine tiefsten Hoffnungen beruhen. So, manche Menschen haben Glücksbringer, irgendwelche Talismänner. Manche Leute haben eine Kette um ihren Hals hängen und sagen sich, wenn ich diese Kette dabei habe, dann bin ich von Glück bewahrt. Andere setzen sich ein Kuscheltier ins Auto und sagen sich, so dieses Kuscheltier bringt mir Glück, dann baue ich keinen Unfall. Andere haben ein Armband und sagen sich, wenn ich dieses Armband habe, dann bin ich immer glücklich. So, sie machen ihr Glück davon abhängig und sagen sich, dieser Gegenstand wird mir Glück bringen. Und es ist völlig unreflektiert. Also ich meine, wir wissen ja alle, dass ein Kuscheltier im Auto mich nicht von Unglück bewahren kann. Das ist eigentlich völliger Blödsinn. Aber was haben andere Menschen für Glücksbringer? Und manche haben Geld als Glücksbringer. Sie sagen sich, wenn ich nur viel Geld habe, dann bin ich immer glücklich. So, wenn ich viel Geld auf dem Bankkonto habe, das ist mein Sinn im Leben, das gibt mir Hoffnung, dann kann ich mir alles kaufen, was mich glücklich macht. So, aber das Resultat davon ist, dass ich immer mehr und mehr brauche. Und wir wissen doch alle, Geld macht nicht glücklich. So, also das ist eigentlich völlig hinfällig. Andere sagen sich, Zeit ist mein Glücksbringer. Wenn ich nur mehr Zeit hätte, dann könnte ich das Leben wirklich, wirklich genießen. So, das ist auch das, was die Hamburger am meisten brauchen. Zeit. Die Hamburger sagen immer, ich habe zu wenig Zeit. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann wäre ich wirklich glücklich. Das ist eigentlich auch völliger Blödsinn. So, was bringt mir Zeit, wenn meine Situation gerade total schlecht ist? Dann hoffe ich, dass die Zeit vorbeigeht. Andere Leute, das Beispiel hatte ich eben schon gebracht, machen ihr Glück völlig vom Ehepartner abhängig und sagen sich, mein Ehepartner ist dafür zuständig, dass ich glücklich bin. So, er gibt meinem Leben einen Sinn. Aber das Resultat ist, wenn ich mein Glück von jemand anderem abhängig mache, dann überfordere ich diese Person absolut. Ich meine, ich kann auch nicht zu jemandem hingehen und sagen, so, du bist für mein Glück zuständig. Sondern wir wissen doch alle, so, wenn ich mit mir selbst unzufrieden bin, dann bin ich auch mit anderen Menschen unzufrieden. Also das ist auch ziemlicher Blödsinn. Andere sagen sich, wenn ich gesund bin, dann bin ich glücklich. Also Gesundheit ist mein Glück und Krankheit bedeutet Unglück. Aber wenn ich dann gerade krank geworden bin, wogegen ich manchmal nichts tun kann, das geht alles verloren. Diese ganzen Glücksbringer, die wir haben, unser Ehepartner, unsere Gesundheit, Geld, Erfolg, Zeit, das geht alles verloren. Das hält alles nicht wirklich. Ich meine, es gibt auch dieses Gleichnis, was Jesus bringt, das Haus auf Sand gebaut. Da beschreibt er dann so den einen Hausbauer, der baut sein Haus auf Sand und der andere baut sein Haus auf festen Grund. Und diese ganzen Glücksbringer, die ich gerade genannt habe, die sind wie der Sand. So, dann fängt es an zu regnen, dann kommen die Stürme und dann bricht alles zusammen. Diese Glücksbringer, da muss nur irgendwas passieren, da muss ich krank werden, dann bin ich ungesund, da muss irgendwie mein Partner mich verlassen. Das ist alles, das ist nicht wirklich was, worauf ich, was wirklich vom Bestand ist. Es ist nicht wirklich was, was mich wirklich hält. Was mich wirklich hält, wenn es richtig arg zur Sache geht in meinem Leben. Und dann beschreibt Jesus sozusagen den, der sein Haus auf festen Grund baut. Und ich denke, dieser feste Grund ist Jesus. Weil wenn ich mein Glück von Jesus abhängig mache, Jesus wird mich nie verlassen. So, der trägt wirklich. So, der kann nicht verloren gehen. Das ist sozusagen das unzerstörbare Glück. Wenn Jesus meine allergrößte Freude ist, wenn mein größtes Glück das ist, dass er mir nahe ist, dann spielt es keine Rolle, wo ich bin oder was in meinem Leben passiert oder ob gerade die Stürme um mich herum am Wehen sind. So, dann geht meine Freude einfach nicht verloren. Wenn Jesus meine Freude ist, dann geht meine Freude nicht verloren. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. So, deine Freude geht nicht verloren, wenn Christus die größte Hoffnung in deinem Leben ist. Das heißt, Freude und Leid, Glück und Unglück können parallel zueinander bestehen. Also, ich hatte als erstes darüber gesprochen, warum brauchen wir eine lebendige Hoffnung? Zweites, was bewirkt die lebendige Hoffnung in unserem Leben? Wir haben es gerade gehört, dass wir Unglück erleben können und gleichzeitig Glück finden bei Christus. Und als drittes die Frage, wie können wir immer mehr aus dieser lebendigen Hoffnung leben? So, wie können wir diese lebendige Hoffnung immer mehr aktivieren in unserem Leben? Wie kann das funktionieren? Wie ist es möglich, dass wir diese Freude auch wirklich finden, dass wir wirklich unser Leben an Jesus Christus hängen? Und ich denke, der Schlüssel zur Aktivierung dieser lebendigen Hoffnung ist folgender. Wenn ich begreife, dass es nichts Schöneres gibt als Gottes Liebe zu mir, wenn ich Gottes tiefe Liebe zu mir immer mehr begreife und immer mehr verstehe, dann liebe ich auch ihn immer mehr. Wenn ich immer tiefer eintauche in Gottes Liebe zu mir, mich damit immer mehr beschäftige und mich davon immer mehr füllen lasse, dann wird die Freude Gottes in meinem Leben immer realer und immer größer werden. Wir müssen verstehen, wie Gottes große Liebe zu uns ist und wie Gott seine Liebe zu uns bewiesen hat. So, lass uns mal schauen, wie Gott das bereits für uns getan hat. In Vers 4 lesen wir, dass Gott uns wiedergeboren hat zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel. So, wessen Erbe ist dies? Wessen Erbe ist das eigentlich? In Wirklichkeit ist es Jesu Erbe. Jesus hat dieses Erbe verdient. Dieses Erbe, wovon hier die Rede ist. Er hat das perfekte Leben gelebt, das allein den himmlischen Vater zufriedenstellen konnte. Und Jesus ist der gehorsame Sohn des Vaters, der genau so gelebt hat und gelebt hat, wie sein Vater es erwartet hat. Und deshalb hat er das Erbe verdient. So, am Ende seines Lebens hing er aber trotzdem am Kreuz und gab das Erbe weiter an uns, die wir das Erbe eigentlich nicht verdient hatten. Er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das ist Gnade. Jesus nahm die Strafe auf sich und schenkte uns das Erbe, das eigentlich er verdient hatte für sein perfektes Leben. So, Jesus hat das perfekte Leben gelebt, er hat dieses Erbe verdient und wir haben eigentlich kein perfektes Leben geführt. Ich meine, wären nie in der Lage gewesen, uns dieses Erbe zu verdienen, den Himmel wirklich zu verdienen. Und Jesus hat dieses Erbe an uns übergegeben und hat die Strafe auf sich genommen, die eigentlich wir verdient hatten. Wieso nahm Jesus all das auf sich? So, wieso kam der Sohn Gottes auf die Erde, verließ die Komfortzone bei seinem Vater und starb am Kreuz? Wieso hat er das getan? In Hebräer 12, Vers 2 lesen wir dazu Folgendes. Pass auf, hier kommt, was wir lesen. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Um der vor ihm liegenden Freude willen nahm Jesus die Schande auf sich und den grausamen Tod am Kreuz. Da lag etwas vor ihm, aufgrund dessen Jesus all das auf sich genommen hat. Um was für eine Freude geht es hier? Ich meine, wenn wir diesen Text lesen in Hebräer, um der vor ihm liegenden Freude willen nahm er all das auf sich, so wir mögen denken, okay, das war die Freude, beim Vater zu sein. So, das war die Freude, mit Gott die Ewigkeit zu verbringen. So, deswegen hat Jesus alles auf sich genommen. Aber Jesus war ja bereits beim Vater. Er musste sich den Himmel gar nicht verdienen. Ich meine, wenn das seine Freude gewesen wäre, mit dem Vater, mit Gott die Ewigkeit zu verbringen, dann wäre er gar nicht erst auf die Erde gekommen. Er hätte gar nicht erst als Aufsicht alles genommen, weil er ja bereits beim Vater war. Weil er bereits in dieser Freude war. Also, welches war die Freude, die vor Jesus lag, aufgrund derer er das Leid auf sich genommen hat? Diese Freude war die Freude, mit uns zu sein. So, das war die Freude, die ihn angetrieben hat. Jesu Hoffnung, die ihn selbst das Kreuz erdulden ließ, war es, mit uns zu sein. So, uns zu retten, in eine lebendige Beziehung mit uns treten zu können. Jesu Antrieb war die Hoffnung, mit uns die Ewigkeit verbringen zu können. Deshalb nahm er das Leid am Kreuz auf sich und verließ die Komfortzone, die Freude bei seinem Vater. So ist es mit Christus. Wenn wir das mehr und mehr begreifen, wie wunderschön das ist, was Christus für uns getan hat, dann können wir nur mit Liebe reagieren. Und deshalb, liebe Christus. Liebe Christus, umso mehr du Christus liebst und deine Mitmenschen liebst, umso stärker wird die lebendige Hoffnung in dir und umso mehr aktivierst du sie. Das ist der Schlüssel. Liebe Christus, mache das zu deinem ersten Ziel im Leben. Mache das zu der Sache, die du am meisten willst. Und ordne alles andere, was dir wichtig und wertvoll ist, dahinter an. Hänge dein Herz an Christus. Nimm das, was er dir gegeben hat, und geben will, und mache ihn zur ersten Priorität in deinem Leben. Wirf all deine Hoffnung auf ihn, mach dein ganzes Glück von ihm abhängig und mache ihn zum Sinn deines Lebens. So, wenn dein erstes Ziel im Leben lautet, Christus zu lieben mit ganzem Herzen, dann wird er dich mit dieser lebendigen Hoffnung erfüllen, die dich wirklich stark macht. Amen.